Herzlich willkommen beim Radio Attikan Podcast. Heute sprechen mit euch und zu euch Nico
und Balázs. Österreich hat keine katholische Mehrheit mehr. Die Zahlen für 2023 sind jetzt verfügbar und dadurch konnte ich mein Prognosemodell verbessern. Sie selbst, also die Kirche selbst, sagt, wie viele Katholiken und Katholikinnen es am Ende des letzten Jahres gab. Das kann man mit der Bevölkerungszahl und der Statistik Austria vergleichen. Und da ist eben klar, dass das zu Anfang des Jahres oder Ende des letzten Jahres eben 50,4% der Bevölkerung waren. Und nachdem es davor 52% waren, war ziemlich klar, auch bisher, dass heuer das Jahr ist, in dem diese Mehrheit fällt. Und meine etwas vorsichtigen Prognosen haben halt bis jetzt den Herbst vorhergesagt. Und jetzt, dadurch, dass wir wissen, dass doch recht viele Austritte waren, ist das rechnerisch in den Juli gefallen. Also vielleicht ein paar Wochen vorher, vielleicht ein paar Wochen später, aber jetzt mittlerweile im September, nehmen wir auf, ist es sehr unwahrscheinlich, dass es noch nicht passiert ist. Dazu müssten wirklich die Austritte plötzlich auf die Hälfte oder darunter gefallen sein. Das ist nicht sehr wahrscheinlich. Ja, die Austritte mit 85.163 sind sie nicht weit entfernt vom Rekordwert. Direkt aus dem Jahr davor. Damals waren es ja fast 91.000.
Darf ich da vielleicht gleich einen Zusatz machen? Die Zahlen sind ja auch insofern bemerkenswert, als der Anteil der Bevölkerung oder der Anteil der Katholikinnen und Katholiken an der Bevölkerung früher ja viel größer war und wir auch diese ganzen Missbrauchsskandale hatten, die ja zu richtigen Austrittswellen geführt haben. Also da ist es schon bemerkenswert, dass in einer vergleichsweise ruhigeren Zeit hier solche neuen Rekordwerte erzielt werden.
Da hast du vollkommen recht. Wir haben teilweise auch schon bei den Evangelischen darüber gesprochen, wie wenige müssen sie erst werden, damit sie keine absoluten Rekorde mehr aufstellen. Und ja, diesmal war es halt kein absoluter Rekord, sondern nur die dritthöchste Zahl, aber zeigt einen ziemlich eindeutigen Aufwärtstrend. Es gibt aber auch andere Faktoren, die zum Rückgang der Mitglieder führen und die waren stark genug, dass die gesamten Abgänge jetzt mit 91.400 so hoch waren wie bis jetzt auch nur einmal, also auch im Jahr davor, 2022. Das entspricht knapp 2% der vormaligen Mitglieder und auch etwas mehr als 1% der österreichischen Bevölkerung. Wenn sie jetzt dann natürlich 50% unterscheiden, müssen mehr als 2% ihrer Mitglieder verloren gehen, damit sie dann auch 1% der Gesamtbevölkerung erreichen. Mal sehen, wie oft sich das noch ausgeht. Aber wenn ihr 50 Leute kennt, ist einer von denen im Vorjahr oder im Jahr davor aus der katholischen Kirche ausgetreten, rein statistisch.
Kennen mehr als 50 Leute. Ja, ist gut,
ja. Ja, nur, dass man sich wirklich das konkret vor Augen führt, das sollte für Parteien interessant sein, dann sollte für Medien interessant sein, dass das wirklich solche Massenphänomene sind. Also die auf die Gesamtzahl bezogene Abwanderung steigt konstant an und wir wissen einfach noch nicht, wann dieser Prozess sich verlangsamt. Ich vermute einfach, es wird wirklich auch am Land immer akzeptabler, immer weniger sozial bestraft, dass man aus der Kirche austritt.
Zum Glück oder Gott sei Dank.
Es gibt auch einen Rückgang bei Taufen, Erstkommunionen und Firmungen. Ich werde jetzt nicht die gesamten Zahlen vorlesen, sondern wir verlinken die Artikel, in denen sich Jost Ruhli auch beschäftigt hat damit.
Ja, dann darf ich gleich darauf hinweisen, dass du einen sehr guten Artikel beim Humanistischen Pressedienst hast mit dem Titel Österreich hat keine katholische Mehrheit mehr, der natürlich auch verlinkt werden wird, aber da ist das sehr gut ausgeführt, auch in dem Detail, gerade was Taufen und Firmungen betrifft.
Die kirchlichen Trauungen würde ich kurz ansprechen. Da gab es nur noch 8.228 und das sind nur 18% der in Österreich im ganzen Jahr geschlossenen Ehen. Und 10 Jahre davor waren das noch 31%. Die Eheschließungen steigen, zumindest gegenüber der Mitte der 2010er Jahre. Also das ist jetzt kein Bevölkerungseffekt, dass die irgendwie zurückgehen würde. Nein, die Eheschließungen insgesamt steigen, auch die von rein österreichischen Paaren. Aber der Prozentsatz der kirchlich geschlossenen Ehen an den Gesamtehen ist jetzt nicht mal mehr ein Fünftel. Also wir kennen, glaube ich, alle diese Motivation, dass die Frau sagt, ma, ich muss aber schon noch im weißen Kleid durch die Sitzreihen der Kirche schreiten, was das für Fotos sind. So muss meine Hochzeit aussehen. Und das hat viele junge Menschen eine Zeit lang in der Kirche gehalten, aber das scheint jetzt auch nicht mehr nützlich zu sein.
Haben wir eine Zahl darüber, wie viele oder wie hoch der Anteil der Ehepaare ist, bei denen eine Partnerin oder ein Partner nicht katholisch ist oder nicht in der Kirche ist? Weil es kommt ja immer wieder auch zu solchen gemischt konfessionell oder gemischt konfessionell nicht konfessionellen Ehen.
Die Zahl habe ich erst nicht präsent, aber das wird tatsächlich unter Mischehen eben ausgewiesen in der Kirchenstatistik. Soweit ich weiß, sind das ein paar hundert im Jahr.
Okay, gar nicht so viel dann.
Die Zahl der Priester ging auch um mehr als 2% zurück. Das ist auch schon lang bekannt, dass es diesen Priestermangel gibt. Die verbliebenen Priester werden immer älter und es kommen nicht genug nach. Und das, obwohl im Vorjahr mit 31 es einen relativ hohen Wert an Priesterweihen gab. Also in den Jahren davor war so um 20 herum typisch und jetzt 31 ist schon ein hoher Wert, aber das reicht natürlich nicht, um die Zahl zu stabilisieren. Und was vielleicht aus meiner Sicht noch interessanter ist, es wird auch die Zahl der Pfarren, also der Organisationseinheiten sozusagen, ausgewiesen. Und nach langer, langer Zeit ist es jetzt zum ersten Mal unter 3000. Also es hat immer knapp über 3000 stagniert. Und jetzt
werden da Pfarren zusammengelegt. Sorry, dass ich unterbreche. Weil geschlossen werden sie wahrscheinlich ja nicht vollständig.
Ja, wenn sie zusammengelegt werden, dann wird wahrscheinlich etwas wirklich geschlossen. Ja. Zumindest in dieser Zahl, die jetzt ausgewiesen ist, mit 2907. Und das ist wirklich ein Rückgang um 3,3%. Also sie machen damit jetzt offensichtlich ernst mit dieser Zusammenlegung, die besser klingt als Schließung. Aber de facto zusammen mit dem Priestermangel bedeutet das, dass noch weniger Leute diese direkte Betreuung in Anspruch nehmen können, dort wo sie wohnen. Und das könnte den Abwanderungstrend dann noch verstärken.
Oder auch nicht, wenn wir davon ausgehen, dass genau der Kontakt mit der Kirche zur Abwendung von ihr führt.
Ja, gut, das kann natürlich auch sein, haben wir auch schon öfter gehört.
Ja, also aus persönlicher Historie würde ich dann fast behaupten, dass das bei mir der Fall war. Die Beschäftigung, ja vielleicht gar nicht mit der Institution, weil ich bin ja tatsächlich ungläubig, aber die nähere Beschäftigung hat den Austritt jedenfalls beschleunigt. Und der Vollzug der äußeren Abwendung nach der inneren. Das sind super spannende Zahlen und das ist wirklich ein Wendepunkt eigentlich in der Machtposition auch, die die katholische Kirche in der Republik einnimmt. Vorerst nur einmal symbolisch, aber ich bin sicher, dass da auch irgendwelche handfesten Konsequenzen in den nächsten Jahren folgen werden, weil die katholische Kirche schummelt sich ja schon lange mit ihren ehemaligen Mitgliederzahlen sozusagen, oder er schummelt, kann man nicht sagen, aber sie windet sich natürlich durch mit Privilegien und Sonderrechten und Bevorzugungen, die aufgrund eines Bevölkerungsanteils, der jenseits der 90% lag, noch irgendwie anders zu rechtfertigen waren, als das jetzt der Fall ist. Und dadurch, dass die Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher jetzt nicht katholisch ist, das ist schon ein ziemlicher Markstein. Da möchte ich auch noch eine Anmerkung zum Mehrheitsbegriff machen. Ich habe deine Statistik, die du in dem Atheisten-Wiki sozusagen immer pflegst, ja auf X geteilt und habe geschrieben, dass Österreich keine katholische Mehrheit mehr hat, worauf ich gemaßregelt wurde von einigen, dass ich das so nicht sagen kann, weil der Katholizismus immer noch in der Mehrheit sei, aber eben nur nicht mehr in einer absoluten Mehrheit und man müsse von absoluter Mehrheit sprechen. Das ist natürlich eine gewisse Irreführung, weil es ja nicht notwendigerweise ein Vergleich ist zwischen katholischer Kirche und anderen Konfessionen und Konfessionsfreiheit, sondern es ist tatsächlich aus dieser Perspektive ein Vergleich zwischen katholisch und nicht katholisch. Und nicht katholisch ist einfach in der Mehrheit. Also es ist keine falsche Verwendung des Mehrheitsbegriffes, sondern man kann ihn natürlich weiter präzisieren, aber man muss das auch aus sprachlicher Sicht nicht unbedingt machen.
Relative Mehrheit sind sie noch, absolute Mehrheit nicht mehr. Ja. Und es wird sich dann auch umdrehen in 8, 9 Jahren, wenn die größte Gruppe dann die Konfessionsfreien sind.
Genau, vielleicht sprechen wir da noch kurz über den Ausblick konfessionsfreie beziehungsweise andere Konfessionen, speziell islamisch, Muslime, Musliminnen. Es wird ja immer wieder unterstellt, auch dass die demografische Entwicklung dazu führt, dass es eine muslimische Mehrheit geben wird. Nach allen Zahlen, die ich kenne und habe jetzt gar keine aktuellen, sehe ich nicht, dass das der Fall sein wird, auch wenn die Bevölkerungsgruppe weiter steigt. Aber wir wissen, dass da ja auch statistisch einiges einfach nur reingerechnet wird, was mit Migration bzw. Zuschreibung aus den Herkunftsländern zu tun hat, aber nicht notwendigerweise eine Mitgliedschaft in der IGGÖ bedeutet.
Ja, Mitgliedschaft in einer Religionsgesellschaft ist in Österreich ja etwas konfus definiert. Die IGGÖ hat einerseits eine Art formelle Mitgliedschaft, wo man dann auch einen Moscheebeitrag sozusagen zahlen darf, muss. Aber de facto sagen sie, dass sie alle Leute, die sich als muslimisch sehen, vertreten. Ob die Religionslehrerin, über die wir gesprochen haben, ohne Kopftuch das auch so sieht, die ja vor Gericht gegen die EGGÖ gewonnen hat, ob das säkulare Musliminnen und Muslime auch so sehen, die mit der Führung, mit bestimmten Äußerungen der EGGÖ nicht einverstanden sind, auch so sehen, ist eine Frage. Demografie ist interessant. Einer der großen Vorwürfe von rechter Seite gegenüber der Aufnahme von AsylbewerberInnen war ja, oh, da kommen ja alleinstehende junge Männer. Alleinstehende junge Männer, die in der Gesellschaft relativ ausgegrenzt sind, die pflanzen sich nicht wirklich fort. Es gibt viele muslimisch zugeordnete Familien, die tatsächlich eine etwas höhere Geburtenrate haben als rein österreichische, katholische oder ehemals katholische, konfessionsfreie Familien. Das stimmt. Wir haben diese Statistik aus Wien über die Volksschulkinder gesehen. Aber das ist halt trotzdem noch eine Minderheit und es gibt auch Studien, die besagen, dass EinwandererInnen sich in der zweiten Generation spätestens bei der Geburtenzahl an die Mehrheitsgesellschaft anpassen. Also sie sehen einfach, es bringt nichts, 4 oder 6 Kinder zu haben. Die Frauen wollen sich verwirklichen, wollen einen Beruf und so weiter. Also ich denke, wenn wir ihnen helfen, sie sich wirklich als Teil der Gesellschaft zu sehen, zu verstehen, dass die Demokratie und die Gleichberechtigung der Geschlechter und so weiter auch ihnen hilft.
Ja.
Und zwar, dass diese Errungenschaften eben humanistisch und säkular sind und nicht irgendwie mit dem Christentum zusammenhängen, dann wird es für sie auch leichter, sich in dieser Gesellschaft zurechtzufinden.
Ja, ganz sicher sogar. Also Bildung, Aufklärung, das Akzeptieren der von uns durch die Aufklärung sozusagen entwickelten Werte. Also das führt sicher dazu, dass eine Inklusion in die Gesellschaft passiert, die dann vergleichbare Trends nach sich zieht, wie wir sie jetzt bei der katholischen Kirche sehen, nämlich dass eben die Religion keine so große Bedeutung mehr spielt und auch natürlich abgelehnt werden wird von nachfolgenden Generationen. Dass das kein Selbstläufer ist, wissen wir auch. Also das muss man als Caveat natürlich dazu sagen. Ja? Also wenn ich jetzt persönlich und du wahrscheinlich auch jetzt keine große Angst hast, dass wir von Muslimen hier in irgendeiner Art und Weise überrollt werden, beziehungsweise dass es hier zu einem Überhandnehmen kommen wird, heißt es noch lange nicht, dass man nicht gewisse Maßnahmen setzen muss, die dazu führen, dass die Werte der Aufklärung, des Humanismus auch vermittelt werden. Und da wären wir dann wieder bei der Frage, wie das in einem Schulunterricht zum Beispiel passiert, aber auch in sonstigen Lebensbereichen. Es geht ja nicht nur um die Schule, geht ja durchaus auch um Arbeitsplatz und so weiter und so weiter. Aber ich bin guter Dinge, dass sich die Gesellschaft hier in eine homogenere, aufgeklärte Richtung entwickelt. Und wie gesagt, ist das nicht, was unbedingt einfach so automatisch passiert, sondern an dem muss man natürlich auch arbeiten.
Ja, die Konfessionsfreien sind jedenfalls die zweitgrößte Gruppe und sie ist die Gruppe, die am stärksten wächst, absolut gesehen. Und letztendlich ist eine starke, säkulare, konfessionsfreie Politik die beste Absicherung gegen, ja, Übergriffe von Religionsgesellschaften.
Absolut, ja. Manche sehen eher ein Heilmittel darin, dass man wieder in die katholische Kirche eintreten sollte und sozusagen die tradierten Bekenntnisse hier stärken sollte.
Ja.
Wir sehen das naturgemäß nicht so.
Solange wir jedes Jahr 100.000 neue Leute von der allein von der römisch-katholischen und den evangelischen Kirchen bekommen, bin ich eigentlich guter Dinge.
Ja. Ja, wir können das Thema Religion und Demokratieverständnis auch gleich ein wenig vertiefen. Also in Österreich wird ja sehr oft ein Zusammenhang zwischen Religiosität und Demokratie behauptet oder dass Religiosität eine Voraussetzung für Demokratie sei. In den USA gibt es hingegen sehr verwirrende Aufrufe von den Republikanern bzw. den republikanischen Spitzenkandidaten für die bevorstehende Wahl, Donald Trump, der sich an christliche Wählerinnen und Wähler gewendet hat und irgendwie gemeint hat, er geht jetzt noch einmal wählen, in 4 Jahren müsst ihr nicht mehr. Also das ist eine Aussage, in die man alles Mögliche natürlich interpretieren kann. Mhm. Also entweder wird es in 4 Jahren keine Demokratie mehr geben, keine Wahl mehr geben, bei der man überhaupt eine Stimme abgeben kann oder darf oder muss. Oder er spricht gleich von der Apokalypse und Jesus kommt wieder auf die Erde zurück und nimmt uns alle sofort ins Himmelreich auf. Wer weiß.
Oder zumindest, wenn er zurückkommt, kann er in Kalifornien die Stimmen auszählen und dann würde er sogar Kalifornien gewinnen. Also Kalifornien hat schon sehr lang kein Republikaner mehr gewonnen. Das ist ein sehr liberaler, sehr säkularer Bundesstaat und der hat wirklich ernsthaft behauptet, na, also wenn Jesus die Stimmen auszählen würde, dann würde Trump sogar Kalifornien gewinnen. Du kennst sicher die Aussage von Stalin, der übrigens im Priesterseminar war. Dass es nicht darauf ankommt, wie viele Leute für was stimmen, sondern wer die Stimmen halt auszählt.
Ja, Stalin, ich erinnere mich an eine Georgienreise vor 2 Jahren. Da war ich in der Geburtsstadt von Stalin im Stalin-Museum, wo es eine, sagen wir mal, sehr neutrale Auseinandersetzung mit der Person Stalin gibt. Also ich habe keine kritische Bewertung seines Wirkens irgendwo feststellen können. Fairerweise muss ich sagen, dass die meisten Exponate nicht in einer Sprache beschriftet waren, die ich auch lesen oder verstehen kann. Aber ja, es waren sehr viele Devotionalien aus seinem Wirken zu sehen und auch eine große Stalin-Statue steht dort in dieser Stadt.
Aber wir wissen ja, das Dollfuß-Museum war jetzt auch nicht für kritische Auseinandersetzung mit diesem austrofaschistischen Autokraten bekannt. Trump demonstriert nicht gerade demokratische Gesinnung mit dieser Aussage, selbst wenn wir ihm absolut zutrauen, dass er das nicht weiß, dass Stalin das gesagt hat. Aber das ist halt wirklich ein eindeutiges Signal an die ChristInnen, dass er Jesus einbindet. Das ist nur eines der vielen Beispiele. Andere Evangelikale sprechen offen von christlicher Herrschaft. Sie wollen wirklich die Demokratie beenden, weil sie meinen, Gott bzw. ihre Interpretation von was Gott will, muss den Staat leiten und nicht die Demokratie.
Wir sehen ja das auch in der hiesigen Politik eigentlich. Also wenn ich mir Aussagen von Karl Nehammer auch im Wahlkampf jetzt ansehe, der wirklich das Christliche sehr stark betont, auch in vielen TV-Duellen und anderen Formaten, dann finde ich das jetzt nicht beängstigend. Also ich empfinde es leider als sozusagen normal, das von einem christlich-sozialen Politiker zu hören. Aber wenn man mal einen Schritt zurücktritt und von diesem Denken bzw. von dem eingelernten Zustand, dass es hier christlich-soziale, christlich-demokratische Parteien gibt. Wenn man das einmal ein bisschen nüchterner betrachtet, dann ist das schon eigentlich ziemlich verrückt, dass die hier ihre Religion auch, Deutschland ist das der Fall, in Österreich ja nicht, auch in den Parteinamen aufnehmen. Mhm. Schon eigentlich erstaunlich. Also wenn dann die islamischen oder buddhistischen Parteien kämen, dann gäbe es einen großen Aufschrei, gäbe es wahrscheinlich eine große Diskussion darüber, dass man doch nicht Religion auf diese Art und Weise in die Politik bringen darf. Aber wenn es schon mal da ist, dann fällt es eigentlich niemandem mehr auf und erschreckenderweise auch oft mir selbst nicht. Also ich nehme das auch als selbstverständlich hin, dass Politiker und Politikerinnen sich so positionieren.
Ja, im Frühjahr gab es kurz Aufregung um eine Partei, die sich islamisch genannt hat und gemeint hat, sie möchte jetzt Unterstützungserklärungen sammeln. Es ist dann nichts daraus geworden, also ist auch nicht einmal in einem Bundesland angetreten. Aber ich denke, bei Nehammer und vielen anderen Exponaten der ÖVP ist das halt einfach ein Appell an bestimmte Teile der Parteibasis. Allerdings haben wir ja unsere Podcast-Freundin, die Gudrun Kugler, Bei ihr ist das aber durchaus glaubwürdig ernst gemeint. Sie macht sich ja Sorgen um ihre Wiederwahl. Es ist ja so, vor den letzten Nationalratswahlen konnte die ÖVP durch, sagen wir, Schweinereien, die jetzt noch vor Gericht verarbeitet werden, einen sehr großen Anteil gewinnen. Das wird jetzt definitiv weg sein. Und Gudrun Kugler macht sich Sorgen um ihre Reihung auf der Wahlliste und deswegen macht sie einen Vorzugsstimmenwahlkampf. Ich weiß nicht, ob unsere deutschen ZuhörerInnen das so kennen. Magst du das kurz erklären?
Ja, also es gibt auf verschiedenen Ebenen in Österreich die Möglichkeit, Vorzugsstimmen zu vergeben. Wir haben jetzt Nationalratswahlen Ende September und bei einer Nationalratswahl gibt es die Chance, bis zu 3 Vorzugsstimmen zu vergeben. Eine bundesweite Vorzugsstimme, eine Vorzugsstimme für die Landesliste und eine für den Regionalwahlkreis, der nicht unbedingt nach politischen Bezirken eingeteilt sein muss. Also da wird eher eine Zahl hergenommen, die vergleichbar ist. Und über diese Vorzugsstimmen kann man, wenn man sehr viele bekommt, eine Umreihung in der Liste der Kandidatinnen und Kandidaten erwirken. Also es ist ein bisschen eine Möglichkeit, einzelne Personen auch ins Parlament zu wählen und damit sogar ein Grundmandat zum Beispiel zu erlangen in einem Wahlkreis.
Genau. Also das österreichische Wahlsystem ist ja sehr an Parteien ausgerichtet, wahrscheinlich stärker als in anderen Ländern. Und das ist so eine Möglichkeit, eine wirkliche Persönlichkeitswahl einzubringen. Ja, und Frau Kugler möchte eben das und in ihrem Blog hat sie dazu aufgerufen, dass man sie einlädt zu Hauskreisen, also das ist ja etwas, was christliche Gruppen machen oder anderen Veranstaltungen, Vereinen. Und sie bietet sogar an, dass sie Getränke und Snacks gerne mitnimmt. Das ist etwas...
Oblaten und Messwein wahrscheinlich,
ja,
oder?
Ja, ich weiß nicht, wie du deinen Wahlkampf damals gemacht hast, aber ich glaube, das Brezel und Bier war da nicht Teil davon.
Na, das war tatsächlich nicht Teil davon.
Das jetzt illegal ist oder unethisch, muss jeder selbst beurteilen, aber ja.
Ja, ich glaube, es ist eine vernachlässigbare Sünde, wenn man das in der Kategorie festmachen will.
Einen ähnlichen Vorzugsstimme im Wahlkampf führen auch Jan Ledochowski. Das ist so ein wirklich strammer Katholik. Und Suha Daimek, die ist eine Pfingstchristin, also eine Freichristin. Sie sind beide von der sogenannten Plattform Christdemokratie mit Betonung auf der ersten Silbe, also Christdemokratie. Sie haben das selber ja schon bei der Wien-Wahl versucht und ihre Partei, die ÖVP, hat sie damals ausgebotet. Sie sind eben nicht ins Wiener Parlament gekommen. Sie hätten an sich genug Vorzugsstimmen gehabt dafür, weil sie durch diese ganzen religiösen Versammlungen, also die Suha Daimek, durch die Freikirchen getingelt und haben halt wirklich Vorzugsstimmen-Wahlkampf gemacht. Frau Daimek ist ja vor Jahren in Verbindung mit dem Pseudo-Aufklärungsverein Teenstar bekannt oder berüchtigt geworden. Dieser Verein hat homophobe Inhalte an Schulen bringen wollen und zum Beispiel nur den Sex in der Ehe als irgendwie akzeptabel dargestellt. Und da war die Empörung so groß, dass man danach jedweden externen Sexualkundeunterricht an österreichischen Schulen untersagte, um eben nicht nur diesen Verein, sondern wirklich ähnliche Vereine auch davon abzuhalten, da Jugendliche zu indoktrinieren. Also versuchen in Österreich schon Leute, die christliche Themen wirklich als wichtigsten Faktor in ihrer Politik sehen, ins Parlament zu kommen. Frau Kugler war ja schon dort. Unsere Rücktrittsaufforderung ist ja noch aufrecht, weil sie ja damals für Theokratie und gegen Demokratie aufgetreten ist in ihrem Blog und zwar nicht nur einmal. Wir sind jetzt noch vor der Wahl, also wir wissen ja nicht, ob sie es schafft, wieder reinzukommen. Aber wir drücken die Daumen, dass die ÖVP so viel verliert, dass sie eben auf diese Weise zurückgetreten wird.
Ja, eine Säkularisierung der Partei durch das Aussieben von besonders radikalen Elementen auf der Liste. Was aber auch nicht vergessen werden darf, wir hatten ja auch einen Wahlkampfauftritt eines offensichtlich geweihten Priesters, Zisterziensers, für die FPÖ nämlich, der tatsächlich bei einer FPÖ-Wahlveranstaltung oder zumindest vor einem FPÖ-Transparent auch Stimmung für die FPÖ gemacht hat. Dass sich die Kirche dann von ihm distanziert hat, sei auch angemerkt, aber es ist schon spannend.
Ja.
Oder nicht spannend, es ist das Offensichtliche wird sichtbar, dass natürlich auch hier die Vermutung naheliegt, dass große Teile der Kirche auch für die FPÖ natürlich ihre Stimme abgeben, beziehungsweise sehr viel übrig haben, nicht nur für die ÖVP.
Wobei die FPÖ ja auch manchmal die katholische Kirche oder deren Führung als linke Kirche bezeichnet. Es gibt ja diese Mariazeller Erklärung der Bischöfe, ich glaube noch aus den 1950ern. Da haben sie sich eigentlich dazu verpflichtet, sich aus der österreichischen Politik rauszuhalten. Und so auf Bischofsebene, auf Leitungsebene habe ich auch den Eindruck, dass sie das meistens tun und dass das wirklich so einzelne Dinge sind. Ich denke, die Empörung wäre nicht so groß, wenn jetzt ein einzelner Geistlicher zum Beispiel mit den Grünen auftritt, um zum Beispiel das Umweltengagement der Kirche in den Vordergrund zu legen.
Ja.
Wenn wir wieder in die USA zurück abbiegen, ihr habt vielleicht schon vom Project 2025 gehört. Das ist ein 900 Seiten Dokument, offiziell veröffentlicht von der sogenannten Heritage Foundation, also so einer christlich-konservativen Gruppe. Das ist keine Verschwörungserzählung. Trump hat sich zwar irgendwann davon distanziert, aber die Leute, die da federführend an der Erstellung beteiligt waren, sind aus seinem Umfeld, waren teilweise in seinem Kabinett, als er Präsident war. Also diese Distanzierung ist in keiner Weise glaubwürdig. In diesem Project 2025 ist wirklich ein kompletter Umbau des Staates in eine Richtung, die von weißen christlichen Nationalisten gesteuert wird, angedacht. Und da ist wirklich die Vorherrschaft eines nicht irgendwelchen, sondern evangelikal orientierten Christentums wirklich in mehrere Punkte hineingeschrieben in dieses Programm. Und das ist etwas, wo die Gesellschaft in den USA auch schon recht alert ist. Und es zeigt irgendwie schon dort, wo die Christen sich als stark genug wittern und ihre Anzahl als ausreichend genug ansehen, versuchen sie schon, die Demokratie zumindest nicht in Richtung mehr Demokratie zu beeinflussen. Vielleicht ein bisschen in diese Richtung führt auch eine Studie, die vor kurzem erschienen ist. Da haben sie sich angeschaut, ob christlich-nationalistische Aussagen von Gouverneuren in einem Zusammenhang stehen damit, dass Gewalt gegenüber Minderheiten stärker wird in diesen Bundesstaaten. Und sie haben einen Zusammenhang gefunden. Sie konnten nicht 100% belegen, dass es eine Kausalität in diese Richtung gibt, aber sie haben sich viel Mühe gemacht, um so Korrelationsfaktoren wie allgemein höhere Kriminalität oder Ungleichheit oder sowas anzuschauen. Es ist ein Zusammenhang da.
Ja, fraglich ist, wie direkt oder indirekt das natürlich aus der religiösen Prägung kommt oder ob das Faktoren sind, die ins Religiöse hineinwirken. Aber ja, die Problematiken sind uns, der Zusammenfall von Religion und Nationalismus ist ja auch an vielen anderen Fronten in der Welt zu finden.
Ein bisschen ein anderer Datenpunkt aus einer anderen Richtung. Der Vatikan hat eine Online-Umfrage zur Synodalität, also letztendlich für mehr Beteiligung, mehr Diskussion, mehr Demokratie angeboten. Und da waren 88% der Befragten dagegen, dass sie mehr befragt werden. Und daraufhin wurde halt die Umfrage vorzeitig vom Synodensekretariat zurückgezogen. Das war nicht das Ergebnis.
Immerhin konsequent. Ich schätze diese Konsequenz.
Und natürlich ist diese Synodalität auch keine echte Demokratie. Die Entscheidungen unterliegen alle der Kontrolle des Papstes und unterliegen sozusagen schon im Vorhinein dem, was die Bischöfe für die Kontrolle des Papstes oder den Willen des Papstes halten. Aber sogar dieses Demokratieschauspiel ist 88% der Abstimmenden zu viel gewesen. Da ist wirklich die Frage, was ist mit den ChristInnen? Lässt sich die Demokratie aus christlichen Prinzipien ableiten, und zwar so eindeutig, dass sich ihr Gegenteil nicht daraus ableiten lässt, oder akzeptieren sie Demokratie aus praktischen Gründen, so wie sie das Römische Reich akzeptiert haben aus praktischen Gründen, so wie sie jede Demokratie und jede Diktatur akzeptiert haben aus praktischen Gründen und zum Beispiel im Dritten Reich mit den Nazis eigentlich freudig kooperiert haben.
Ja, und ihnen auch zur Machtergreifung mitverholfen haben. Sei an dieser Stelle erinnert, ja, per se gibt es nicht notwendigerweise einen Ausschluss zwischen Religion und Demokratie, kommt natürlich sehr auf die Lehre der einzelnen Religion an, die sehr sicher auch unterscheidet zwischen reinen Glaubensfragen, aber auch der Ausgestaltung des Zusammenlebens. Ich glaube, es ist ganz sicher dort problematischer in Staaten, wo mehrere Religionen mit substanzieller Größe aufeinandertreffen, wie das natürlich auch bei uns der Fall ist. Dort, wo es homogen ist, ist da ein Gleichklang zwischen Staat und Religion fast schon natürlich gegeben. Aber prinzipiell kommt die Wahrheit natürlich in einer Religion schon von einem sehr speziellen Ort und gewisse Dinge lassen sich dann ganz sicher nicht demokratisch überwinden.
Ich sehe das auch so. ChristInnen können ohne weiteres eine demokratische Gesinnung haben und sich demokratisch auch engagieren. Ich habe auch überhaupt kein Problem damit, wenn christliche Menschen in einem demokratischen Land ins Parlament hineingewählt werden. Wenn sie das Christlichsein vor die Demokratie und vor demokratische Entscheidungen und zum Beispiel vor die Verfassung des Staates stellen, dann wird es halt langsam problematisch. Aber das machen ja zumindest mittlerweile nicht mehr mehrheitlich diese PolitikerInnen.
Also unsere spezielle Freundin Gudrun Kugler, die hat solche Anwandlungen, aber ich glaube bei der Mehrheit auch von christlich-sozialen Politikerinnen und Politikern und den wenigen muslimischen auch, die es im Parlament gibt, sehe ich da eigentlich auch kein Problem.
Aber auch da, wenn ein islamisches Weltbild wirklich stark koranbasiert ist, gibt es dort für Demokratie keinen Platz. Das haben viele islamische Regime und zum Beispiel der Islamische Staat auch wirklich deutlich klar gemacht. Wir sehen den Hindu-Nationalismus in Indien, der auch antidemokratische Züge hat. Das Problem mit vielen, aber nicht allen heutigen Religionen ist, dass sie eben so einen ausschließenden Charakter haben. Letztendlich hat man neben der Demokratie, neben dem Volkswillen sozusagen, einen zusätzlichen Faktor, der jeweils von den Machthabenden interpretiert wird, der aber dann halt nicht mehr mit dem Willen der Bevölkerung und der Gesellschaft, sondern mit einer anderen Quelle sozusagen erklärt wird.
Ja.
Weißt du, was ein Evolutionsweg ist?
Ich habe davon gehört. Das ist eine, glaube ich, Initiative mit humanistischem Hintergrund. Aber im Detail weiß ich es leider nicht. Ich weiß nur, dass er eröffnet wurde, in Österreich auch, das erste Mal. Und dass du dort warst, wenn ich mich da richtig erinnere.
Ich war am 7. September bei der Eröffnung des ersten Evolutionsweges in Österreich, in Gablitz. Das ist in der Nähe von Wien. Also man kann auch öffentlich sogar mit einem Bus von Wien dorthin rausfahren. Ist gut erreichbar. Wenn ihr euch noch an Dr. Clemens Lintschinger erinnert, aus Folge 28, er war der Initiator. Es war ziemlich cool, dort zu sein, weil da Mitglieder von Atheisten Österreich, von der Atheistischen Religionsgesellschaft, von der Giordano Bruno Stiftung, vom Humanistischen Verband, von dem Pastafari und auch von der GWUP bzw. den SkeptikerInnen habe ich da Leute getroffen. Natürlich, so klein wie die Szene ist, manchmal sind die Leute in drei oder vier von solchen Gruppen gleichzeitig.
Aber ja, das kann passieren.
Also so ein Evolutionsweg hat den Ansatz, dass er wie in Gablitz zum Beispiel 460 Meter lang ist. Es gibt auch 1-Kilometer-Varianten und in Gablitz entspricht ein Meter genau 10 Millionen Jahren Erdgeschichte. Und an den entsprechenden Stationen in der Entwicklung des Lebens gibt es dann so Informationstafeln, die jeweilige Entwicklung erklären. Immer ein schönes Bild und eine kurze Erklärung. Und dann kann man mit einem QR-Code auf die Seite evolutionsweg.de kommen zu genau dieser Tafel. Und da gibt es wirklich eine ausführliche wissenschaftliche Erklärung. Und auch eine Verlinkung zur Version für Kinder. Das heißt, man kann auch mit relativ kleinen Kindern diesen Evolutionsweg gehen und ihnen dann halt erklären, was da wirklich ist. Das ist dann in einfacher Sprache und auch Kürze natürlich. Mhm. Also wirklich super informativ und aus meiner Sicht sehr gut gemacht. Der Dank dafür gebührt an die Giordano Bruno Stiftung Rhein-Neckar. Sie haben diese Initiative in Deutschland entwickelt und an mehreren Orten jetzt auch schon umgesetzt. In Deutschland gab es stellenweise Widerstand gegen die Errichtung aus so evangelikaler, also evolutionskritischer Richtung. Das konnte ich in Österreich bisher nicht beobachten, obwohl es dort in der Gegend einige Freikirchen gibt, denen man das so zutrauen würde. Aber wie gesagt, bis jetzt keinen Widerstand gesehen. Also ich habe dort wirklich viele interessante Dinge gelernt. Sachen, die ich in der Schule entweder so nicht erklärt bekommen habe oder seither vergessen habe, ist nicht auszuschließen. Also ein Beispiel ist, dass wir unsere Kohlevorräte nur deswegen haben, weil Lignin sich zuerst entwickelt hat. Also Lignin ist der Stoff, der Holz hart macht. Und die Pilze, die Lignin abbauen können, sind jetzt 60 Millionen Jahre später gekommen. Das heißt, 60 Millionen Jahre sind diese Bestandteile des Holzes nicht verrottet. Und das ist alles an Kohle, was wir haben. Weil seither wird das ja abgebaut von eben diesen Pilzen. Also seither entsteht gar keine Kohle. Und da sind wir halt dabei, in etwa 250 Jahren komplett das, was in diesen 60 Millionen Jahren da abgelagert wurde, abzubauen und natürlich als CO2 in die Luft zu blasen. Das ist vielleicht etwas, was wir uns überlegen sollten.
Ja, das müssen wir wieder rausholen in irgendeiner Art und Weise.
Also ich kann sowohl dir als auch den HörerInnen diesen Spaziergang in Gabis bei Wien durch den Evolutionsweg wirklich sehr empfehlen. Ich glaube, die meisten von uns werden da etwas lernen, auch für heute und für die Zukunft, nicht nur über die Vergangenheit.
Das klingt super. Also ich werde der Empfehlung jedenfalls folgen. Leider konnte ich am Eröffnungstag nicht hinfahren, aber ich werde das sehr, sehr bald nachholen. Ist ja nicht weit von mir. Ja, dann sind wir auch schon am Ende dieser Episode angelangt und ich bedanke mich fürs Zuhören.
Ja, danke fürs Zuhören. Möge die Macht mit euch sein.